Und obwohl sie offenbar viel zu tun hat bei diesen Themen und auch gesundheitlich sehr angeschlagen ist, hat sie sich Zeit genommen und ist hier bei uns. Vielen Dank und Bühne frei.
Ja, ihr musstet euch alle umsetzen, weil ich das gerne wollte. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Sunna. Ich bin heute eure persönliche Kabarettistin, damit ihr auch ein bisschen was zu lachen habt bei diesen schwierigen Themen. Und ich finde es unglaublich schwer, wenn die Leute sich so aufs ganze Riesige, also ich meine, wir sind ja eh sehr wenig, mir ist das schon aufgefallen, wenn ich in Dresden spiele, ich spiele sehr häufig vor sehr wenig Leuten in sehr großen Räumen. Das ist jetzt schon der vierte sehr große Raum mit sehr wenig Leuten. Und mir persönlich hilft es, wenn ihr ein bisschen gedrängter sitzt, dann habt ihr so das Gefühl, ihr seid ein Publikum und seid angesprochen. Und ich habe jetzt tatsächlich die letzten 3 Tage mit Schüttelfrost im Bett verbracht, deswegen bin ich auch nicht so fit. Das ist ganz gut dann an großen Räumen, ne? Ich kann ein bisschen Abstand halten. Ja, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Ich bin trotzdem ein bisschen unsicher. Ich habe die Einladung gelesen und als anonyme Nichtstudierte habe ich meinen Auftrag nicht richtig verstanden. Und habe dann gedacht, naja, ich bin ja Kabarettistin, ich kann ja machen, was ich will. Ihr werdet jetzt also eine Menge Quatsch hören und euch hoffentlich angenehm unterhalten fühlen. Ich habe so ein bisschen in mein Repertoire Rechtspopulismus, Nazis, Feminismus, Sexismus reingegriffen, habe euch einen kleinen Cocktail daraus gemacht, das Ganze mit Poesie garniert und hoffe, ihr fühlt euch angenehm unterhalten. Ist ja wichtig zurzeit, oder? Sich angenehm unterhalten zu fühlen. Ich weiß nicht, wie geht's euch so eine Woche vor der Europawahl? Auf dem Weg hierher habe ich gecheckt, ihr wählt sogar kommunal, oder? Es waren total beeindruckende Plakate. Am tollsten fand ich das, mehr Parkplätze. Das war mein absoluter Favorite auf dem Weg hierhin. Den fand ich richtig gut. Ja, oder eine Woche nach der Kommunalwahl in Thüringen. Ja, wie geht's euch? Ich meine, wie geht's euch damit, dass so ein landesweiter Nazi, Tommy Frank, es in Hildburghausen mit 31,5% in die Stichwahl zum Landrat geschafft hat? Ja? Das macht ja Gefühle. Und vielleicht können wir auch zusammen so eine kleine Meditation machen, mal tief durchatmen, die Augen schließen, damit wir ordentlich Zugang zu diesen Gefühlen kriegen. Auf der anderen Seite kann es sein, ihr habt vielleicht schon genug Zugang zu diesen Gefühlen. Und was hilft es auch, wenn wir die Augen dann wieder öffnen, uns zwar einen inneren, sicheren Ort geschaffen haben, aber trotzdem noch im Jahr 2024 sind und in Thüringen die AfD immer noch zweitstärkste Partei geworden ist. Was sollen wir machen? Der Rechtspopulismus fasst immer stärker Fuß in unserem Land und der funktioniert so gut. Ja? Die Leute wünschen sich die guten alten Zeiten zurück, als die Klingonen noch ganz klar die Feinde und nicht Teil der Enterprise-Crew waren. Ja? Als man noch wusste, wer gut ist und wer böse, damit man wusste, wem man die Schuld für die eigene persönliche Misere zuschieben kann, weil der Kapitalismus als System, der ist halt schwer zur Verantwortung zu ziehen. Ja? Da muss es einfachere Lösungen geben. Zum Beispiel die eigene Gruppe aufzuwerten, indem man die anderen das Fremde abwertet, ganz beliebte Spielart, oder auch auf die da oben zu schimpfen, die sich nur um ihre eigenen Eliten und nicht um das Wohl des Volkskörpers bemühen. Aber Leute, so funktioniert das nicht. Wir können nicht einfach meditierend auf dem Sofa sitzen und diesen anderen Leuten das Feld überlassen, das geht nicht. Ja, wir müssen, Deutschland geht einem neuen Faschismus entgegen. Ja, in Europa erblühen Rassismus und Nationalismus wie in den 1930er Jahren, als Adolf Hitler die Zeichen der Zeit erkannte. Und alles so kam, wie es kam. Wir müssen diese Zusammenhänge erkennen und dann müssen wir aktiv handeln. Wir können diese wichtige Aufgabe nicht einfach nur einem kleinen, couragierten Teil der Bevölkerung überlassen, der dann mit Schweigemärschen, Demonstrationen oder investigativen Recherchen sich den Nazis entgegenstellt. Nein. Wir müssen auch politisch ein breites Bündnis schließen. Wir müssen die Demokratie wieder auf einen stabilen Sockel stellen, der jeder faschistischen Stahlkappe standhält. Und deshalb fordere ich als Initiatorin der Kampagne Keinen Handbreit dem Faschismus einen mutigen Schritt hin zu mehr Demokratie für das Wohl der Bevölkerung. Ich fordere die Abschaffung des Männerwahlrechts. Die Änderung im Grundgesetz wäre minimal, die Auswirkungen wären gewaltig. Ich meine, reden wir doch mal Tacheles, wer wählt denn die AfD? Ja? Gut, jetzt zur Kommunalwahl in Thüringen habe ich nicht direkt Zahlen gefunden, aber bleiben wir mal bei der Bundestagswahl 2021. Hätten schon da nur die Frauen wählen dürfen, wäre die AfD auch in den Bundestag gekommen, aber mit mickrigen 8%. Hätten nur die Männer wählen dürfen, wäre die AfD jetzt vielleicht auch schon dort zweitstärkste Partei. Das ist doch ein griffiges Argument, oder? Und ich finde, es geht auch so ein bisschen um Gerechtigkeit. Das allgemeine Männerwahlrecht, das gibt es bereits seit 1871, das Frauenwahlrecht erst seit 1918. Ich finde, so aus Fairnessgründen könnten die Männer auch mal eine Zeit lang aussetzen, oder? Es müssen ja nicht gleich 47 Jahre sein. So 2-3 Legislaturperioden würden meiner Meinung nach völlig ausreichen, um unsere Demokratie wieder so hinlänglich zu stabilisieren, dass selbst männliche Wahlentscheidungen sie nicht mehr ernsthaft gefährden könnten. Ja, dann hätten solche Argumente von RechtspopulistInnen oder der AfD einfach keine Chance mehr. Solche Aussagen, dass Geflüchtete oder Menschen ohne deutschen Pass viel krimineller wären und deshalb halt alle ausgewiesen gehörten, das ist doch Augenwischerei. Ich meine, gucken wir uns die Zahlen doch mal an. 85% aller Morde in Deutschland werden von Männern begangen. 95% aller Häftlinge in deutschen Gefängnissen sind Männer, die auch noch auf Staatskosten durchgefüttert werden. Und der gemeine deutsche Mann, also die meisten Häftlinge sind nun mal Deutsche, der gemeine deutsche Mann, der kann ja auch nicht einfach abgeschoben werden. Es wäre schön, wenn das Problem so einfach zu lösen wäre. Aber der Mann gehört zu Deutschland, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Aber er muss ja nicht gleich wählen dürfen. Außerdem finde ich, sollten wir uns nicht länger von Eliten dominieren lassen, oder? Die Männer halten seit Jahrhunderten die Fäden in der Hand und teilen sich die Macht untereinander. Die Männer sind das Establishment unserer Gesellschaft. Mit lediglich 49% Bevölkerungsanteil, ja, dominieren sie als Minderheit unseren politischen Diskurs. Und das können und wollen wir nicht länger dulden. Schweigemärsche sind gut. Investigative Recherche ist wünschenswert. Aber wenn wir wirklich, ja, unser Land vor diesem drohenden Unheil bewahren wollen, dann sage ich euch, Männer wie Frauen, ja, unterstützt meine Kampagne Kein Handbreit dem Faschismus für die Abschaffung des Männerwahlrechts. Wir können etwas tun. Und deshalb stehe ich hier als Heimatministerin der Bundesrepublik Deutschland und ich rufe euch zu, wenn ihr dieses Land so liebt, wie ich es liebe, wenn ihr eure Heimat bewahren wollt, so wie ich sie bewahren möchte, dann unterstützt meine Kampagne, spendet, bildet Ortsgruppen und wenn es zum Referendum kommt, macht euer Kreuz an der richtigen Stelle. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Es liegt in unserer Hand. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt habe ich euch ein bisschen erschreckt, ne? Was macht die da? Wo ist der Notausgang? Wer hat die eingeladen? Keine Angst. Ich wollte nur mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt mit dem Populismus. Und ich muss sagen, gut. Sich so immer weiter reinzusteigern, bis man für kein logisches Argument mehr erreichbar ist. Oh, super. Ja. Von den eigenen Überzeugungen so tief ergriffen zu sein, das muss ein wunderbares Lebensgefühl sein, oder? Mir persönlich geht das ja eher ab, leider, im Alltag. Ich bin halt weder ein Mann noch all dies Schwarzer, was soll ich machen? Ja. Ich kann aber ganz gut blöffen. Ich blöffe mich eigentlich immer durch mein Leben. Ja, das ist ziemlich wichtig, vor allem um auf Baustellen zu überleben. Also ich bin schon vorgestellt worden, ich sage es trotzdem noch mal kurz her. Ursprünglich komme ich aus dem Handwerk. Ich bin westsozialisiert. Ich habe keinerlei Ahnung von Jugendarbeit. Und mein derzeitiges Hauptthema ist das Klima. Ich bin also wunderbar geeignet für den heutigen Job. Ich muss aber sagen, dieser Begriff Leerstelle Geschlecht, der hat mich als Tischlerin sehr angesprochen. Also mit Doppel-E. Leerstelle Geschlecht. Weil es ist ja schon ein bisschen so, dass so ein bisschen wie bei den Rechten, im Handwerk kommen Flinterpersonen ja eigentlich nicht vor. Ja, wir werden einfach nicht mitgedacht. Das finde ich immer wieder ganz interessant. Letztens habe ich das erste Mal bei so einem Spielplatzbau mitgemacht. Ja, wir haben so ein riesiges Spielschiff gebaut, das dann so im Sandkasten strandet. Das kennt ihr bestimmt, oder? Wo dann die Kinder so drin rumklettern können. Und weil ich das erste Mal dabei war, durfte ich die Galionsfigur schnitzen. Das war ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt in der Tischlerei. Tischlerei ist mehr so ein uncooler Job. Ja, man trägt die ganze Zeit so beige Latzhose, macht unglaublich laute Dinge oder zieht Silikonfugen. Es ist eigentlich wirklich ziemlich uncool. Aber wenn ich dann endlich mal als Tischlerin, ja, so eine Kettensäge in der Hand habe, oh, das ist ganz toll. Das ist großartig. Ja. Und weil ich das erste Mal dabei war, ich durfte mir sogar selber ausdenken, was ich schnitze. Ja, ich habe mich für einen Seehund entschieden. Am Ende haben es alle für ein Meerschwein gehalten, aber es war mir scheißegal. Ja, ich hab dann so wild vor mich hingeschnitzt mit meiner Kettensäge und die Kettensäge hat man wow gemacht. Es war ganz, ganz großartig. Und während ich das gemacht habe, hat mir die ganze Zeit mit so einem gebührenden Abstand so ein kleiner Junge dabei zugeguckt. Ja, und ich habe immer weiter geschnitzt und geschnitzt und irgendwann war ich auch so an der letzten Flosse und ich fand dann auch, es sah mehr aus wie ein Meerschwein, aber es war mir scheißegal. Ja, ich war total zufrieden und dann war ich so fertig und dann habe ich mich so zu dem Jungen gestellt und ich war unglaublich stolz und glücklich. Und also würde ich rauchen, ich hätte mir eine Kippe gedreht. Ja? Und dann haben wir so zusammen mein Werk bewundert und irgendwann habe ich das Gespräch eingeleitet und habe sowas gesagt wie, abgefahren, oder? Und dann guckt er mich mit offenem Mund an und nickt. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Mit so viel Bewunderung hatte ich gar nicht gerechnet. Ja? Ich habe dann das Gespräch aufrechterhalten, habe sowas gesagt wie, ja und, gefällt's dir? Ja? Und dann schüttelt er den Kopf und sagt, ich wusste gar nicht, dass Frauen sowas überhaupt dürfen. Also ich habe mir in den letzten 20 Jahren einen sehr gut sortierten Werkzeugkasten zurechtgelegt, um angemessen auf Sexismus zu reagieren. Ja? Bei Erwachsenen. Aber so einem 7-Jährigen mit der Rohrzange eins überzuziehen, das schien mir einfach nicht angemessen. Und ich meine, es ist auch klar, dass er sich das nicht selber ausgedacht hat. Das hat er mir irgendjemand erzählt. Aber ich musste ja trotzdem irgendwie darauf reagieren. Was soll ich denn da machen? Soll ich dem blauen Brief für die Erziehungsberechtigten mit nach Hause geben? Soll ich dem heimlich nach Hause folgen, feministischen Kackehaufen vor der Haustür hinterlassen? Oder soll ich dem beibringen, wie man mit der Rohrzange anständig zuschlägt und ihm dann die Erlaubnis geben, dass er das an seinen Erziehungsberechtigten übt? Das schien mir alles irgendwie nicht angemessen. Ich habe das dann einfach anders gelöst. Ich habe ihm dann einfach eine Kippe gedreht und ein Bier gekauft. Seitdem findet er Frauen auch richtig lässig. Ihr merkt, ich habe es voll drauf mit der Kinder- und Jugendarbeit. Ja. Nee, das ist schon ganz okay, dass ich Kabarett mache. Das ist glaube ich, besser. Ja. Naja, und mein derzeitiges Hauptthema ist eigentlich Klima. Hättet ihr mich 2020 gebucht, das wäre total super gewesen. Ich hatte ein komplettes Programm nur über Rechtspopulismus. Das hat halt nur niemanden interessiert, weil alle über Corona geredet haben und dann über den Ukraine-Krieg. Ich war sehr frustriert. Außerdem konnte man ja auch eh nicht auftreten. Und dann habe ich mir im letzten Jahr gedacht, okay, ich bin mal so voll am Puls der Zeit. Ich beschäftige mich mit einem total aktuellen Thema und habe mich dann mit Klima beschäftigt, habe mir diese ganzen Fakten reingezogen. Und dann muss man das ja auch noch irgendwie angenehm, unterhaltsam auf der Bühne präsentieren. Ich habe mir so ein Klimaquiz ausgedacht, um das so spielerisch mit den Menschen zu erarbeiten. Das hat jetzt auch ein Jahr ziemlich gut geklappt, aber seit der Korrektivrecherche hat wieder keiner mehr Lust, über Klima zu reden. Und alle wollen über Rechtspopulismus reden. Und ich stehe wieder auf der Bühne und weiß nicht, was ich machen soll. Aber diesmal sind meine kabarettistischen Reflexe zum Glück so ein bisschen besser geworden. Ich habe einfach umgeswitcht und habe mir ein AfD-Quiz ausgedacht. Und ich dachte, das können wir ja einfach mal zusammen machen, oder? Ich habe so ein paar AfD-Zitate dabei und die werden wir dann den richtigen Politikerinnen zuordnen, damit ihr bei der nächsten Cocktailparty voll was drauf habt. Genau, und ich habe mir für das Quiz auch einen total coolen Jingle ausgedacht.
Was ist die Haselnuss?
So zur Einstimmung. Gut, erstes Zitat. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine. Friedrich Merz, genau. Im letzten Jahr, der ist gar nicht bei der AfD, ne? Das ist ja komisch. Seltsam. Verrückt. Okay, wir probieren jetzt einfach mal mit dem nächsten Zitat. Das kommt aus einem Interview, in dem der Politiker einen angeblichen Rassismus gegen Weiße beklagt. Dieses Denken ist Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt es einfach ausprobieren. Ja. Du bist der Erste, der es wusste. Ah, ich spiele so gerne vor. Toll. Der ist allerdings auch gar nicht in der AfD. Der war in der CDU, ist im Januar ausgetreten, aber der war 6 Jahre lang Verfassungsschutzpräsident. Der sollte schon auch ein bisschen aufpassen, was er sagt eigentlich. Ne? Naja. Nächstes Zitat. Es ärgert mich, dass ich bei Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir 1 Milliarde Euro beim Bürgergeld. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Christian Lindner, genau. Im Januar vor den Bauern, die haben dabei die ganze Zeit hau ab gerufen. Das fand ich ganz schön. Ich glaube, die haben das anders gemeint, aber ist ja egal. Nächstes Zitat. Die Bereitschaft, weitere Geflüchtete aufzunehmen, nimmt immer mehr ab. Bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Diese Belastungssituationen erkennen wir an. Wenn die Kapazitäten wie jetzt an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken. Der Kurs in der Migrationspolitik ist da ganz entscheidend. Runter von der Bremse bei der Eindämmung der irregulären Migration. Nee, der hat es nicht so schön formuliert. Genau. Ministerpräsident Kretschmann und Grünenchefin Lang haben das zusammen in der Zeitung geschrieben, 2023. Und Kretschmann hat nochmal nachgelegt. Kretschmann. Oder was hast du? Was Kretschmann? Ah, okay, das habe ich falsch verstanden. Nee, das ist der aus Baden-Württemberg. Kretschmann, ja, genau.
Aber der aus Sachsen ist Kretschmann.
Ah, okay. Sorry. Ich komme aus Niedersachsen. Naja. War nicht so einfach. Und Kretschmann hat nochmal nachgelegt. Und zwar hat er gesagt, das finde ich ganz toll als Grüner. In der Klimapolitik müssen wir klar in den Zielen, aber offen in den Wegen sein. Die Wissenschaft, da nutzt es nichts, wenn man sagt, die Wissenschaft sagt uns aber, das ist ganz dringlich. Das hat mir gut gefallen. Ja. Und eins zum Klima habe ich auch noch. Ich denke nicht, dass wir eine Klimakrise oder einen Klimanotstand haben. Ich denke, wir haben eine Krise in der Klimapolitik, weil Politiker von den Aktivisten getrieben werden. Vielleicht können wir uns erstmal auf die Partei einigen. FDP. Hast du SPD gesagt? Oh Mann, Entschuldigung, das ist nicht so einfach. Das ist von der FDP und das ist Steffen Hendrich von der FDP. Und das Schöne ist, der ist Referent für Klimapolitik. Ist toll, oder? Ja. Aber ich meine, Klima oder Rassismus ist ja eigentlich ein total uninteressantes Thema. Wirklich wichtig ist ja Fußball. Ja, jetzt kommt die Europawahl. Und Ende März schon, die Europawahl, die ist nächste Woche, die Europameisterschaft. Wollte ich sagen. Ende März schockierte die Nachricht, dass der DFB den Ausrüster wechselt und nun anstatt von Adidas von Nike eingekleidet wird. Dazu gab es auch ganz tolle Zitate. Kennt ihr wahrscheinlich alle schon, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein, stattdessen ein US-Unternehmen, halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Na? Nee, Habeck kommt noch. Nee, Karl Lauterbach. Schön, oder? Jetzt kommt Habeck. Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht. Ist toll, oder? Und dann gibt es noch den Sportminister von Bayern, der ist von der CSU, Joachim Herrmann, und der hat gesagt, diese Entscheidung ist völlig unverständlich und geschichtsvergessen. Vom DFB würde ich schon ein Mindestmaß an Patriotismus erwarten. Ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt mit Geschichte. Adolf Dassler, das ist der Gründer von Adidas, ist zum 1. Mai 1933 der NSDAP beigetreten. Gegen Ende des Krieges wurde in seiner Schuhfabrik die Panzerabwehrwaffe Panzerschreck hergestellt, wofür auch französische Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Nach Kriegsende wurde Dassler zunächst als belastet eingestuft, war später aber nur noch als Mitläufer gelistet. Eine gute deutsche Tradition, die auf dem Fußballfeld bisher immer Sinn gemacht hat. Vielen Dank. Ja, sind krasse Zeiten, oder? Ja. Vielleicht müssen wir ein bisschen härtere Seiten aufziehen. Mal gucken. Okay. Welche Vermummung ist denn für diese Veranstaltung die richtige? Vielleicht der Klassiker der 2020er? Naja, oder? Macht irgendwie schlechte Gefühle. Ja. Ich bin übrigens getestet, ich bin negativ. Ich habe einfach nur eine Erkältung. Okay, vielleicht mehr sowas Avantgardistisches. Ganz gut, oder? Ja. Können es ja mal ausprobieren. Okay, es gibt jetzt hier gerade noch so ein paar Vorbereitungen auf der Bühne. Ich kann vielleicht erstmal erklären, was das hier für eine Veranstaltung ist. Also wir sind die antipatriarchale Aktion. Vielleicht kennt ihr uns auch unter dem Kürzel Antipa. Mein Name ist Alice, ja, wie Wunderland, nicht wie Weidel. Okay, warte, ich denke mir einen anderen Decknamen auf. Mein Name ist Angela, ja, wie Davis, nicht wie Merkel. Okay, ich mache das anders. Ich nehme einfach die Kultvermummung seit Gründung unserer Organisation, Erika Steinbach. Aber ihr merkt, die Identitätskrise wird deutlich, oder? Da haben uns die Pandemiejahre echt ganz schön reingeritten. Ich meine, oder hättet ihr jemals gedacht, dass gerade die linksradikale und die queerfeministische Bewegung, die ja nicht eben für ihre Staatstreue bekannt waren, ja, dass die sich so ganz besonders genau an die verordneten Maßnahmen halten würden? Wir haben das natürlich gemacht, ich auch, ja, weil das das war, was in dieser unübersichtlichen Situation am sinnvollsten schien, na klar. Aber auch so ein bisschen, um uns abzugrenzen, oder? Von den anderen, von den Doofen? Von den Rechten? Von den Schwurbelnden? Von den Esoterischen? Von den Reichsbürgerinnen? Weil plötzlich haben die doch alles gemacht, was bisher unser Job war. Ja, bunt auf der Straße demonstrieren, Freiheit fordern, Staatshörigkeit verurteilen, zum Widerstand aufrufen. Und weil wir uns davon abgrenzen wollten, ja, und ich wiederhole nochmal, völlig zu Recht, sind wir irgendwie zu Steigbügelhaltenden des deutschen Staates geworden. Das war ein bisschen so, als würden wir jahrelang versuchen, eine Mauer einzureißen, die ungerecht, grausam und inhuman ist. Und plötzlich wird diese Mauer aber von der anderen Seite attackiert. So doll, dass sie ins Schwanken und Bröseln gerät. Ja? Und reflexhaft stützen wir die Mauer. Wir halten dagegen. Wir rühren sogar panisch Mörtel an und schmieren die Löcher zu, die wir da selber reingemacht haben. Weil das, was auf der anderen Seite wütet, noch viel, viel schlimmer ist als die Mauer selbst. Ich kann verstehen, wieso wir das gemacht haben. Nichts rechtfertigt es, mit Faschos auf der Straße zu demonstrieren. Nichts rechtfertigt eine Allianz mit der AfD. Aber gerade deshalb ist es doch so wichtig, dass wir uns unsere Kämpfe zurückholen und diese wirklich wichtigen Themen nicht immer nur diesen rechten Vögeln überlassen, oder? Ah, da habe ich noch eine Vermummung. Moment. Für die habe ich mir extra einen Spiegel in die Kiste geklebt. Warte. Beatrix von Storch. Jedenfalls haben wir uns als Antipa überlegt, endlich mal wieder ein bisschen darauf hinzuweisen, dass Deutschland übrigens auch eine fragwürdige Angelegenheit ist. Deutschland fährt das Klima an die Wand, lässt Geflüchtete im Mittelmeer ertrinken, hat sich gerade einen Veteranentag ausgedacht und behauptet, Antisemitismus sei ein Problem, das von Arabern eingeschleppt worden wäre. Sorry, ja. Aber ganz ehrlich, Deutschland ist schlecht für den Feminismus. Und auch die Demokratie, so wie sie bei uns ausgeformt ist, ist schlecht für den Feminismus. Wenn in so einem Gremium über 70% Cis-Männer sitzen und die dann ja in einem Mehrheitsentscheid über solche wichtigen Themen wie Sexualstrafrecht oder Abtreibung abstimmen, dann ist das schlecht für den Feminismus. Oder wenn in so einem Gremium nur Menschen sitzen, die einverstanden sind mit dem Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde, und die entscheiden dann darüber, ob und wie Transpersonen ihre Identität leben können, dann ist das schlecht für den Feminismus. Und Deutschland ist übrigens auch schlecht fürs Klima. Alleine, dass wir FDP wählen dürfen, ist schlecht fürs Klima. Ja. Und nicht mal demokratisch. Wenn wir hier in diesem kleinen Land die Wahl haben zwischen unserer konsumweichen Komfortzone und der Rettung der Welt, dann ist das ungerecht, weil der globale Süden ist viel mehr von der Klimakatastrophe betroffen und da leben viel, viel mehr Menschen als hier. National gedachte Demokratien sind ungerecht und schlecht fürs Klima. Und auch für die Menschenrechte. Ich meine, sorry, die EU hat gerade die schlimmsten Asylgesetze überhaupt durchgezogen. Ja? Wir lassen die Leute im Mittelmeer ertrinken. Und wieso? Um hier unsere Menschenrechte zu schützen? Geht's noch? Deshalb hat die Antipa beschlossen, ihre Spitzhacken erneut zu schärfen und die Mauer wieder in Angriff zu nehmen. Ohne Angst dabei, mit Reichsbürgerinnen oder der AfD gleichgesetzt zu werden. Ich sollte noch mal ein bisschen über meine Vermummung nachdenken. Warte, eine habe ich noch. Moment. Aber wir haben uns gedacht, wieso nicht auch ein bisschen von der anderen Seite lernen? Wenn die sich ständig unsere Strategien aneignen, können wir das doch auch. Wieso nicht, wie die Rechten, eine bürgerliche Speerspitze bilden und die Demokratie nutzen, um diese dann noch wieder in Frage zu stellen? Und wenn dann manchmal Leute durcheinander kommen und aus Versehen uns wählen, dann können wir da jetzt auch nichts für. Ja, und ich würde mal sagen, jetzt sind hier die Vorbereitungen auf der Bühne so weit vorangegangen. Ich denke, wir können mit der Präsentation beginnen.
Liebes Publikum, die bundesweite Vertretung der Antipa begrüßt Sie zur Geburtsstunde einer neuen Partei. Eine Partei, die sich in einer parlamentarischen Demokratie für die Rechte Marginalisierter einsetzt, für Konsensentscheidungen und für Klimagerechtigkeit. Eine Partei, die wirkliche Umverteilung und die Gleichwertigkeit aller Geschlechter fordert, die die Idee von Nationalstaaten ablehnt und zum Erreichen dieser Ziele auf nationaler Ebene gewählt werden kann. Vorhang auf für unsere neue Kraft, die Alternative zu Deutschland. Um schnell große Bekanntheit zu erlangen, haben wir uns nicht nur für ein eingängiges Logo entschieden, sondern zusätzlich auch noch eine Parteihymne geschrieben. Sie wird nun eingespielt von der Kapelle Rosa Fuchs. Leider sind die ersten beiden Strophen so radikal geraten, dass wir unsere Genossin bitten möchten, lediglich die dritte zum Besten zu geben. Britney, dein Einsatz.
Keinen Gott und keinen Staat und kein deutsches Vaterland. Wir kämpfen gegen's Patriarchat, solidarisch Hand in Hand. Menschenrechte, Gleichberechtigung sind der Zukunft unter Pfand. Blühe im Glanze dieser Zukunft, Alternative zu Deutschland. Blühe im Kampfe für den Widerstand, Alternative zu Deutschland. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat! Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!
Vielen Dank, Dankeschön. Ja, für die Nummer kriege ich eigentlich immer auf die Fresse. Von irgendjemandem kriege ich für die Nummer immer auf die Fresse. Entweder von den Veranstaltenden, weil die staatlich gefördert werden, oder sich für Demokratiearbeit einsetzen und überhaupt keine Lust haben, wegen so einem Quatsch Stress zu kriegen. Oder von den Bürgerlichen, weil die denken, ey, so, na, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Oder von den Linksradikalen, weil die sagen, ey, so, na, das ist echt voll der Tabubruch, sich positiv auf dieses Lied zu beziehen. Ich finde ja, ohne den Originaltext, die Melodie ist eigentlich ganz hübsch, oder? Ist auf alle Fälle ein ziemlicher Ohrwurm. Und wusstet ihr, dass es in Deutschland eigentlich verboten ist, die Nationalhymne zu verunglimpfen? Eigentlich ist mein linker Coolness-Faktor gerade um 300% gestiegen. Aber zum Glück ist auf der Bühne ja fast alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und es ist auch ein bisschen die Frage, ob es in der heutigen Zeit wirklich noch wichtig ist, cool zu sein, oder? Ich meine, damit kriegen wir das ganze Zeug ja auch nicht in den Griff. Das muss ich jetzt leider vorlesen, weil das schaffe ich nicht auswendig. Halten wir mit Coolness das nie wieder wirklich aufrecht. Ja? Ich möchte mich bedanken bei allen in diesem Land, die cool oder uncool weiterhin Rückgrat zeigen. Ich möchte mich gerne bei euch bedanken, die Sozialarbeit macht an den richtigen Stellen. Ich möchte mich bedanken bei denen, die laut widersprechen, wenn auf Sylt oder sonst wo rassistische Parolen gegrillt werden. Die engagierte Sozialarbeit mit Jugendlichen machen und ihnen darin mehr bieten als heteronormative Einbahnstraßen. Bei allen, die die ganze ungesehene Arbeit im Hintergrund machen. Die Demos gegen rechts organisieren und zwar in sächsischen Kleinstädten und nicht nur in Hamburg. Die ehrenamtlich Geflüchtetenarbeit machen und damit einem fahrlässigen Staat den Rücken frei halten. Allen, die rassistisch beschimpft werden und uns immer noch nicht allein gelassen haben in diesem Land. Die sich auf die Straße kleben und eine wirkliche Klimawende fordern. Ich möchte mich bei denen bedanken, die am Samstag hier in Dresden in den Bahnhof gegangen sind und die Nazis davon abgehalten haben, die Besucherinnen des CSD zu verprügeln. Auch dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und bei allen, bei denen das Gefühl immer größer wird, dass es immer schlimmer wird und ihre Bemühungen so gering sind und die trotzdem nicht aufhören, sich bemühen und zu kämpfen. Ein paar Worte von Anna Segers aus dem Buch Das siebte Kreuz, die begleiten mich schon mein ganzes Erwachsenenleben. Die lauten: Wir sind jetzt hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns. Diese Worte haben mir immer sehr geholfen, um Anteil zu nehmen an der Welt. Aber jetzt nach vielen Jahren möchte ich diese Worte gerne erweitern, weil ich glaube, der Faschismus geschieht uns nicht einfach. Der Klimawandel nicht und auch nicht das Patriarchat. Der Widerstand beginnt mit einer Hütte im Wald. Mit einer allein. Mit vielen Hütten im Wald, alle allein. Ein leises Flüstern, fast noch reiner Gedanke. Behaust von vielen Gefühlen, schlüpft über die Schwelle zum Gartentor hinaus, in den Wald, über die Lichtung und durch den Holunder, leise im Bach plätschernd, bis hin zur nächsten Hütte durch die Holzkonstruktion des Daches. Vereinigt sich dort mit den Worten unter dem Giebel, die auch hinaus wollen und drücken und schieben und schließlich das Blei sprengen und weiterfliegen, sich vereinigend mit dem nächsten Schwarm und dem nächsten. Und so wird aus dem Flüstern ein Raunen, dann ein Wind, der Blätter bewegt und Wipfel und Wolken und auch die abgelegenste Hütte nicht vergisst. Und wenn aller Worte Widerstand, alle Kraft geschöpft haben aus den Wurzeln und Blüten und Quellen, entsteht ein Brausen, nimmt Anlauf und ergießt sich in die Schluchten der Stadt. Und dann passiert nichts. Die Räder drehen sich ungerührt und im Rhythmus. Glasfaserkabel summen und Blech wird gebogen. Die Stadt atmet weiter Energie ein, Plastik aus und kaut. Und frisst. Der Widerstand wird wieder ein Raunen, dann ein Flüstern, geht unter am Lärm der Motoren, selbst für sanft schmurrende Elektromobilität noch zu schwach. Der Widerstand strandet im Stadtpark, bleibt im Rhododendron hängen und reißt, zerreißt in kleine Fetzen. Die wehen auseinander, kleiner als Kippen, kaum größer als Glühwürmer und verlieren einander leer und matt in den Schluchten der Stadt. Bis eins, im Rinnstein treibend, etwas gehört hat, ganz leise, aber doch gehört. Und sich festkrallt an einem Riss im Asphalt, 3 Meter vom Gulli und den Bordstein entert. Da war doch, da hinten, hinterm Fenster. Ein leises Flüstern in bekannter Tonlage. Ein Gedanke, behaust von vielen Gefühlen, schlüpft durch den Drehkippbeschlag hinaus auf die Straße. Und der kleine Fetzen Widerstand schließt sich an. Über das Kopfstein, die Straße hinunter und dort an der Ecke hinterm Beton das nächste Flüstern und bald schon das nächste. Im Stadtpark, der Rhododendron schüttelt sich und alles kommt frei. Was vielleicht noch gehangen hat, reißt sich zusammen und fliegt dem Flüstern direkt in die Worte. Und so entsteht wieder ein Raunen. Dann ein Wind, der in jeden Blumenkasten fährt und keinen Mülleimer auslässt, bis auch der kleinste Fetzen wieder segelt im Schwarm. Und aus dem Wind wird ein Sturm. Der rüttelt an allen, den Rädern, den Displays, den Blechen, aber vor allem an uns. Der schüttelt und zerrt, fährt uns in die Glieder. Nicht eben freundlich, denn die Lethargie hält sich fest in unseren Körpern, in unseren Köpfen und unsere Herzen. Ach, unsere Herzen sind schwer. Aber woher kommt denn der geflüsterte Widerstand, wenn nicht aus unseren Herzen? Woher kommen denn die Gefühle, die die Gedanken behausen, wenn nicht aus uns? Haben wir es vergessen? Das Unwohlsein beim Hören der Nachrichten, die Dürre der Sommer, die Morde von Hanau und den Schrecken schlafloser Nächte. Und irgendwann, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen, hinterm Lenkrad oder vor leuchtenden Displays, wird das Flüstern unserer Herzen ein Wind, der uns den Sand aus den Augen weht. Das Unwohlsein bricht sich Bahn, unsere Herzen brausen und die Papiere fliegen davon, bis wir endlich die Anspannung aufgeben. Und uns ansehen, auf der Straße, in den Hütten, hinterm Beton und es wissen. Wir sind jetzt hier. Was jetzt geschieht, machen wir. Vielen Dank. Dankeschön. Das war's. Danke sehr.